Ja, alle herzlich willkommen. Schön, dass Sie wiedergekommen sind, die Sie gestern schon da waren. Und schön, dass Sie heute dazugekommen sind. Zu mir gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin 78 Jahre jung und in Mannheim geboren, wo der Neckar in den Rhein fließt, und aufgewachsen. Ich war 25 Jahre lang Pfarrer in Schriesheim an der Badischen Bergstraße, eine über 1200 Jahre alte Weinstadt, und danach 25 Jahre lang als Evangelist und Seelsorger im Auftrag der Deutschen Zeltmission unterwegs bis Dezember letzten Jahres, und seit Januar dieses Jahres bin ich als pensionierter badischer Pfarrer unterwegs, aber das Herz brennt in gleicher Weise weiter für den guten Herrn und für die Menschen. Ich bin verheiratet seit über 53 Jahren, immer mit derselben Frau. Es ist, glauben Sie mir, es die beste der Welt. Wir haben zwei Kinder, sechs Enkelkinder, und an den einen wie an den anderen große Freude. Ja, ich habe noch so 30 Einsätze im Jahr, zum Teil einwöchige Einsätze, zum Teil kürzere Einsätze, und sind noch Entfernungen bis über 500 Kilometer drin. Ich fahre nicht mehr gern Auto. Es gab eine Zeit, da konnte es nicht weit und nicht schnell genug gehen. Die Zeit habe ich hinter mir. Die Fahrerei strengt an, aber sie gehört zu meiner Berufung, und deswegen kriege ich auch immer die nötige Kraft dazu. Beten, Atem holen der Seele. Diesen Satz habe ich einmal in einem Buch gelesen, der hat sich mir eingeprägt. Aber was dieser Satz wirklich bedeutet, weiß ich erst, als vor Jahren mitten in einem Zelteinsatz im sächsischen Vogtland plötzlich meine Stimme versagte. Zuerst konnte ich nicht mehr singen. Ich hatte früher immer die Gitarre dabei und habe oft die Verkündigung dann auf den Punkt eines entsprechenden Liedes gebracht. Zuerst konnte ich nicht mehr singen, dann war die Sprechstimme weg. Die Diagnose war niederschmetternd, schnell wachsende Tumore. Ich musste am Kehlkopf operiert werden. Vor der Operation hatte ich mehrfach Mühe, überhaupt Luft zu bekommen. Ich hatte Tag und Nächte lang panische Angst zu ersticken. Wir atmen und denken nicht daran, was für ein Wunder es ist, dass wir atmen können. Erst als es nicht mehr funktionierte, ging mir das auf. Und seither, wie wichtig es ist, ja, dass es lebensnotwendig ist, für den Leib atmen zu können. Und seit jener Zeit verstehe ich auch, was der Satz aussagt: Beten ist das Atemholen der Seele. Wie schlimm muss es um die Seele eines Menschen bestellt sein, der noch nicht oder nicht mehr beten kann? Neulich fragte mich ein Mann nach einer Veranstaltung: Woher wissen Sie eigentlich, dass es Gott gibt und dass man mit ihm reden kann? Klar, wenn es Gott nicht gibt, macht Beten natürlich keinen Sinn. Und wenn es ihn gibt, er aber kein offenes Ohr hat, wenn ihm an Ihnen und an mir nichts gelegen ist, dann bleibt das Gebet an der Zimmerdecke hängen. Ja, woher weiß ich, dass es Gott gibt? Nun, wer offene Augen und offene Ohren hat, kann bereits am Wunderwerk der Schöpfung erkennen, dass da ein Gott ist und dass diese Schöpfung Bände spricht über sein wunderbares Wesen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Festland verkündigt seiner Hände Werk, staunt ein Mensch in alter Zeit beim Anblick der Schöpfung. Im Juni letzten Jahres kam ich im Allgäu an einer hinreißend schönen Wiese mit saftigem Gras und einer Vielzahl bunter Blumen vorüber. Ich konnte mich nicht satt sehen. Die Fülle an Formen und Farben, Gott ist ein Verschwender, er gibt gern mit vollen Händen. Oder gehen Sie mal in einer sternklaren Nacht nach draußen und schauen nach oben. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Du weißt es nicht und ich weiß es auch nicht. Gott, der Herr, hat sie gezählt. Vor Jahren habe ich Schneeflocken unter einem Mikroskop betrachtet. Jede Schneeflocke ist eine faszinierende sechseckige Rosette und keine einzige Schneeflocke gleicht der anderen. Wie viele Schneeflocken mögen es sein auf einem Berghang, auf dem 30 cm Schnee liegen? Ja, bereits die Schöpfung ist ein beredtes Zeugnis dafür, dass es Gott gibt und dass es Sinn macht, mit ihm zu reden. Wir Menschen haben Ohren, damit wir hören können. Der das Ohr erfunden hat, sollte der taub sein. Wir Menschen haben einen Mund, mit dem wir reden können, der den Mund erschaffen hat. Sollte der uns anschweigen? Damit aber keiner im Unklaren bleibt, hat sich Gott vom Anfang der Menschheitsgeschichte an über die Schöpfung hinaus bemerkbar gemacht, hat Menschen sein Wesen und seinen Willen offenbart, hat auch dafür gesorgt, dass wir heute noch sein Wesen und seinen Willen erkennen können, indem er uns sein Wort, die Bibel, gegeben hat. Gott hat also die Initiative ergriffen. Er hat das Wort zuerst an uns gerichtet. Wenn wir beten, ist das im Grunde immer schon Antwort. Ja, beten macht Sinn. Ich kann mit Gott reden, aber rede ich auch mit Gott, nachdem ich mit Gott reden kann? Redet man in den Dörfern und Städten Deutschlands mit ihm? Redet man in Wächtersbach und in Bad Orb und in den Orten, aus denen sie kommen, mit ihm? Gebet ist die größte Möglichkeit des Menschen, aber es nimmt den kleinsten Raum in seinem Leben ein. Gebet ist die schönste Übung der Christen und wird auch bei denen am häufigsten vernachlässigt. Wir glauben womöglich, dass Gebet am meisten bewirkt, aber wir leben so, als ob unser Tun und unsere Sorgen am meisten bewirken würden. Dass es in der Welt so zugeht, wie es zugeht, dass die Regierungen aller Länder nicht besser sind, als sie sind, dass in den Kirchen und Gemeinden nicht mehr Erweckung geschieht, dass so viele Menschen unzufrieden und bedrückt durchs Leben gehen, das hängt nach meiner Überzeugung vor allem mit unterlassenem Gebet zusammen. Nun, eigentlich können wir Menschen gar nicht so locker vom Hocker dem heiligen Gott mit der Tür ins Haus fallen. Wie käme er auch dazu, so zu tun, als ob nichts zwischen uns und ihm stünde, als ob wir in einer geordneten Beziehung miteinander lebten, er und wir. Und so ist die entscheidende Voraussetzung für das Gebet nicht einfach nur die, dass es Gott gibt, dass Gott da ist, sondern vor allem die, dass Gott ja ist, dass Gott für uns ist. Ist Gott für uns? Liegen wir ihm wirklich am Herzen? Ja, Gott ist für uns. Wir liegen ihm am Herzen so sehr, dass er sich seinen Sohn vom Herzen reißt und ihn zu uns schickt. Jesus, der heruntergekommene Gottessohn, stirbt am Kreuz für uns, schultert, was zwischen uns und Gott steht. Wer vor ihm die Kniebeuge macht, empfängt Vergebung seiner Sünden, erfährt Erneuerung seines Lebens und kriegt den heiligen Gott zum Vater. Wahrscheinlich kennen Sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich habe gestern schon kurz darauf angespielt. Dieser Sohn ist nicht nur auf den Hund gekommen, der ist bei den Schweinen gelandet. Aber dann spielt sich etwas Großartiges ab. Der verlorene Sohn wird vom Heimweh gepackt. Den zieht's mit Macht nach Hause. Den zieht's mit Macht dahin, wo er eigentlich hingehört. Den zieht's mit Macht zum Vater. Jeder Mensch ist so etwas wie ein Heimatvertriebener, in dem tief drinnen die Sehnsucht, das Heimweh nach Gott wohnt. Wohl dem Menschen, bei dem dieses Heimweh nicht verschüttet ist durch die törichte Annahme, diese vergehende Welt sei sein eigentliches Zuhause. Wohl dem, der sich dem verlorenen Sohn gleich in seinem Herzen entschließt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Immer, wenn sich einer aufmacht, kann neues Leben beginnen. Ich liebe unsere deutsche Sprache. Vielleicht haben Sie das schon gemerkt. Ich spreche wenig in Fremdwörtern und in Englisch. Schon gar nicht spreche ich Denglisch. Aufmachen. Was für ein tolles Wort in unserer Sprache. Der verlorene Sohn macht zuerst sein Herz auf. Er will sich zu seinem Vater aufmachen. Er will sich jetzt nicht mehr auf und davon machen wie früher. Und dann macht er sich auch in dem Sinne auf, dass er einen Fuß vor den anderen setzt und den guten Vorsätzen die Tat folgen lässt. Und das muss eine unvorstellbare Szene gewesen sein. Der große Maler Rembrandt hat sie am eindrucksvollsten ins Bild gesetzt. Der verlorene Sohn weint sein Vater, ich habe gesündigt, hemmungslos heraus. Und der Vater gibt ihm mit einem aufmunternden Blick zu verstehen, dass er in seine weit geöffnete Arme hineinlaufen darf. Das war für den verlorenen Sohn wie eine neue Geburt. Mit einem Jubelschrei wirft er sich dem Vater in die Arme. Die ausgebreiteten Vaterarme sind die Arme Jesu am Kreuz. Wer da hineinläuft und aufrichtig sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig, wird alle seine Sünden los und wird ein Christ im biblischen Sinn. Wer aber Christ wird, wird ein Beter. Denn christlicher Glaube heißt nicht, irgendetwas für wahr halten, sondern christlicher Glaube heißt, in einer konkreten, persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Christ sein ist Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Eine Gemeinschaft aber ohne Gespräch ist tot. Ein jung verheiratetes Ehepaar stritt sich wegen einer Kleinigkeit und dann redeten sie nicht mehr miteinander. Stunden vergingen, sie fanden es längst lächerlich, wegen so einer Bagatelle das Gespräch eingestellt zu haben, aber keiner war bereit, das Gespräch wieder zu eröffnen. Der Stolz, der unselige Stolz, die Mutter aller Sünden. Tage vergingen. Sie schämten sich bis in die Socken, dass sie immer noch einander anschwiegen und im Schmollwinkel saßen. Eines Abends kommt der Mann spät nach Hause, seine Frau war schon zu Bett gegangen. Der Mann hatte am nächsten Tag Frühschicht und er hatte ein großes Problem. Auch der lauteste Wecker konnte ihn nicht wecken, wenn er nicht mindestens 8 Stunden geschlafen hatte. Und so legte er seiner Frau einen Zettel auf den Nachttisch, wecke mich bitte um 4 Uhr, habe Frühschicht. Als er aufwachte, war es 9 Uhr und die Sonne schien. Schon wollte er losbrüllen, da entdeckte er seinerseits einen Zettel auf dem Nachttisch, auf dem stand, Mann, bitte aufstehen, du hast Frühschicht. Als er sich umwandte, stand seine Frau in der Tür, bald lagen sie sich lachend und weinend in den Armen und erkannten Gott sei Dank in der Frühe ihrer Ehe, dass eine Gemeinschaft ohne Gespräch miteinander tot ist. Sind Sie schon ein Beter? Sind Sie schon eine Beterin? Ist Jesus schon im Gespräch mit Ihnen und Sie mit ihm? Leben Sie schon unter seiner segnenden Hand oder leben Sie noch auf eigene Faust? Beten hat viele Aspekte, von denen ich einige kurz erwähnen möchte. Allen voraus nenne ich das Sündenbekenntnis. Es gibt keine bessere Nachricht als die, dass ich unter meinen Alt- und Neulasten nicht zerbrechen muss, sondern wegen Jesus vor Gott meine Sünden bekennen und Vergebung in Anspruch nehmen darf. Einmal erstmals und dann immer wieder neu. Stuttgart wurde im Zweiten Weltkrieg heftig bombardiert. Viele Häuser lagen in Schutt und Asche oder waren schwer beschädigt. Da wies der Stuttgarter Nachkriegsoberbürgermeister Rommel ein ebenes kommunales Gelände aus und ließ an die Betroffenen Schubkarren verteilen, damit sie den Schutt ihrer zerstörten oder beschädigten Häuser dorthin karren konnten. Monate war in Stuttgart eine Schubkarrenkarawane unterwegs. Und am Ende war das topfeben gewesene Gelände ein Hügel geworden. Der ist längst bewachsen und zum Teil auch bebaut. Aber wenn man einen hochbetagten Stuttgarter anspricht und auf diesen Hügel zeigt und fragt, wie heißt dieser Hügel, dann sagt er immer noch, wie aus der Pistole geschossen, Monte Scherbellino, Monte Scherbellino. Gott sei Lob und Dank dafür, dass er uns mit dem Hügel Golgatha einen Monte Scherbellino geschenkt hat, wo wir allen Schutt unseres Lebens entsorgen können. Was für ein Angebot in einer Welt, wo sich viele angesichts ihres Lebensmülls volllaufen lassen, sich leerlaufen lassen zu dürfen unter dem Kreuz Jesu. Ebenso ermutigend ist, dass Jesus gesagt hat, dass eine andere Facette des Gebets bittet, so wird euch gegeben. Man darf jederzeit mit Gott sprechen, rund um die Uhr. Das gibt's bei keinem Arzt, das gibt's bei keinem Zahnarzt, das gibt's bei keinem Pfarrer, das gibt's bei keinem Pastor oder Prediger. Am Portal einer großen Kirche in Bologna steht auf einem Emailschild steht auf einem Emailschild: Gott hat immer Zeit für dich. Und auf einem kleinen Schild, Messingschild darunter steht: Sprechstunde des Priesters freitags von 11 bis 12. Gott hat tatsächlich rund um die Uhr ein offenes Ohr für unsere Bitten. Er hat immer Zeit für uns. Warum? Weil er uns liebt. Lieben geht nur, wenn man Zeit füreinander hat. Und man kann sich an jedem Ort im Kosmos an ihn wenden. Einer der Astronauten, die als Erste auf dem Mond landeten, war überzeugter Christ. Bevor er die amerikanische Flagge hisste, betete er und wusste, dass sein Gebet nicht im kalten Weltenall verhallte. Gott ist überall in Rufweite, im Himmel und auf Erden. Und mit großen und mit kleinen Dingen kann ich Gott kommen. Es gibt unzählige christliche Aufkleber, Hunderte, womöglich gibt es sogar Tausende. Ich mag sie nicht alle, gestehe ich. Aber einer hat mir es angetan. Dieser Aufkleber heißt: Mach aus allem ein Gebet. Was meinen Sie, wie sich die Welt verändern würde, wenn alle 7 Milliarden Menschen immer aus allem, was sie hören und sehen und erleben, ein Gebet machen würden? Wir würden die Welt nicht wiedererkennen. Und beten heißt auch für bitten. Ich bete für alle mir zugeordneten Menschen, sowohl für die Pflegeleichten als auch für die Schwierigen. Fürbitte kommt nicht nur denen zugute, für die ich bete, sie verändert auch mein eigenes Herz. Über einen Menschen, für den ich bete, kann ich nicht mehr schlecht reden. Es wird deswegen so viel hintenherum geredet, weil so wenig hintenherum gebetet wird. Besonders für die möchte ich beten, die mir Unrecht getan haben, Durch die Bosheit anderer will ich nicht bitter werden, sondern ein Fürbitter. Auch das Lesen der Zeitung und das Hören und Sehen der Nachrichten kann und soll mich zum Fürbitter machen. Wie viel Not kriege ich da täglich mit? Und Gott lädt ein, rufe mich an in der Not. Besonders wichtig ist das Danken und Loben. Wie die Fürbitte mich vor dem Kreisen um mich selber bewahrt und meinen Blick konzentriert auf die Freuden und Nöte anderer, so zieht auch Danken und Loben meinen Blick von mir weg hin auf den, der mich erschaffen und erlöst hat. Kinder Gottes, Nachfolger Jesu, haben immer einen Grund zum Danken und Loben. Wenn wir daran denken, wer Gott ist und was Jesus für uns getan hat, dann geht uns das Danken und Loben nicht aus. Ich habe Ihnen sogar einen kosmetischen Tipp mitgebracht. Ein dankbares Herz macht ein schönes Gesicht. Und ein unzufriedenes Herz macht ein hässliches Gesicht. Will sagen, wir sind für unser Aussehen verantwortlich. Ich kenne in Sachsen eine uralte Frau. Das Gesicht besteht nur aus Falten. Aber die Augen leuchten buchstäblich wie Sterne. Ich habe sie mal gefragt, was ist das Geheimnis der besonderen Ausstrahlung, die sie haben? Und dann sagte sie, sie wäre mit 17 Jahren bewusst zum Glauben an Jesus Christus gekommen und der ihr das Evangelium erklärt hat, durch den sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der hätte ihr vorgeschlagen, ab sofort ein Danktagebuch zu beginnen. Und das hat sie dann gemacht. Dann hat sie am Abend jedes Tages in ein Buch reingeschrieben, wofür sie an diesem Tag danken kann. Das sind inzwischen 1,5 Meter. Nachdem das eine hochbetagte Frau ist. Und ich habe mich kundig gemacht, die hat Schweres erlebt in ihrem Leben und habe selbst in den schwersten Tagen am Abend jedes Tages einen Grund gefunden, wofür sie danken konnte. Nun war sie alt geworden, war faltig geworden, hatten Augen wie Sterne, eine Ausstrahlung. Also Deutschland sucht den Superstar, da habe ich niemand Vergleichbares gesehen. Ja, beten ist das Atemholen der Seele. Ohne Gebet erstickt der Mensch auf Dauer in Unzufriedenheit und Nörgelei, in Selbstmitleid und Bitterkeit, in Sorgen, Stolz und Minderwertigkeitskomplexen und wie die Höllengerüche alle heißen. Durch die Hinwendung zu Gott aber kriegt das Herz Luft. Auge in Auge mit Jesus werde ich erquickt und für meinen Alltag ermutigt. Kurioserweise wird dem die Zeit knapp, der sich keine Zeit zum Gebet nimmt, nicht umgekehrt. Luther wurde einmal gefragt, wie viel Zeit er sich zum Beten nehme. Da hat er geantwortet, das kommt darauf an, habe ich viel zu arbeiten, muss ich viel beten. Das Gebet ersetzt keine Arbeit. Aber das Gebet ist auch durch keine Arbeit zu ersetzen. Satan lacht, wenn wir uns abmühen. Er spottet über unser bisschen Weisheit. Aber er zittert, wenn wir beten. Äußere Gesten und Formen haben alle ihren Sinn, sind aber nicht entscheidend. Jesus versteht mich, ob ich die Hände falte oder zusammenlege, oder die Hände nach oben strecke oder einfach nur so mit ihm rede, da ich die Hände gerade nicht frei habe, weil ich am Computer sitze, den Kochlöffel in der Hand halte oder das Lenkrad. Auch muss ich nicht viele Worte machen. Er vernimmt sogar die Seufzer des Herzens. Der Liederdichter Paul Gerhardt hat seiner Frau, die im Hospital lag, einmal ein wunderbares Lied geschrieben. Darin heißt es, er hört die Seufzer deiner Seelen und des Herzens stilles Klagen. und was du keinem kannst erzählen, darfst du ihm gar kühnlich sagen. Lieber ein wortloses Herzensgebet als ein herzloses Gebetswort. Gott hört und erhört alle Gebete auf seine Weise und zu seiner Zeit. Heißt das, dass Gott auch in dem Sinne mit sich reden lässt, dass er ein Auge zudrückt, wenn ich in Sünde lebe oder lang genug mit ihm verhandle? Nein, im Blick auf Sünde lässt Gott nicht mit sich reden. Er liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Wer im Ehebruch lebt, kann mit Gott nicht so lange verhandeln, bis er unter Gottes Wohlgefallen im Ehebruch lebt. Unter dem Wohlgefallen Gottes kann ich nicht in Sünde leben. Sünde muss als Sünde erkannt, bekannt und vergeben werden. Sünde muss man hassen und lassen lernen. Eine Sünde, die ich liebe, kann ich niemals lassen. Und das endet immer tödlich. Es gibt in Afrika einen Stamm, dessen Leibspeise sind junge Affen. Die sind aber so flink, dass man sie normalerweise nicht fangen kann. Da haben sich die Eingeborenen folgenden Trick ausgedacht. Sie machen Amphoren aus Ton mit einem sehr schmalen Hals. Da hinein füllen sie Nüsse, die die kleinen Affen besonders gern mögen. Sie stecken die Amphoren in den Boden einer Lichtung und warten hinter den Bäumen. Die kleinen Affen werden durch den Geruch angelockt, machen ihre Pfoten ganz schmal, greifen in die Amphoren und füllen die Pfoten mit Nüssen. Aber sie bleiben beim Herausziehen am engen Amphorenhals hängen. Sie müssten nur loslassen, was sie lieben. Das würde ihnen das Leben retten. So aber halten sie die Nüsse fest. Die Eingeborenen kommen und schlagen sie tot. Beten heißt nicht, seine Wünsche durchboxen und seinen Kopf durchsetzen. Beten heißt, sich in den Willen Gottes hineinbeten. Im Gebet berufe ich mich weniger auf das, was ich unbedingt will, sondern vielmehr auf das, was Gott zugesagt hat. Er hat zum Beispiel nicht zugesagt, alles Leid von mir fernzuhalten oder von mir zu nehmen, sondern er hat zugesagt, in allem Leid bei mir zu sein. Lassen Sie sich noch einmal ermutigen, machen Sie es wie der verlorene Sohn. Sagen Sie, ich will mich aufmachen und in Jesu Namen zu meinem himmlischen Vater gehen. So wird man Christ, so bleibt man Christ. Es gibt ein Argument für das Christwerden, das auch die scharfsinnigsten Zweifler nicht widerlegen können. Ich habe heute im Laufe des Tages jemand erzählt, dass ich meiner früheren Gemeinde 1100 Menschen beerdigt habe. Viele habe ich im Sterben begleitet. Menschen haben auf dem Sterbebett schon viel bereut, manche ihr ganzes Leben. Aber ich kenne keinen, der auf dem Sterbebett bereut hat, Christ geworden zu sein. Und sollten Sie auf Erden ausgelacht werden, weil Sie Jesus angelacht und Ihr Herz an ihn verloren haben, so bleiben Sie ihm dennoch treu. Und denken Sie daran, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich lade Sie ein zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, danke für diesen Abend unter deinem Wort. Danke, dass du ein offenes Ohr und ein offenes Herz für uns hast. Du hast uns so sehr geliebt, dass du Jesus, deinen Sohn, für uns hast sterben lassen, damit wir alle unsere Sünden loswerden und in den Himmel kommen können. Danke, dass wir an jedem Ort und zu jeder Zeit und im Blick auf alles im Namen Jesu zu dir kommen können. Und danke all für all die Verheißungen, die auf dem Gebet liegen. Schenk uns Gnade, dass wir Beter werden und Beter bleiben. Halt uns fest an deiner starken Hand und wirke, dass wir unterwegs zum Ziel nicht auf der Strecke bleiben. Wir befehlen uns dir an für die Nacht, die vor uns liegt. Lass uns in die unseren schlafen, unter deinem Schutz. Und wenn du uns morgen zu einem neuen Tag erwachen lässt, so hilf uns, ihn zu durchleben im Aufblick zu dir. Dein sind wir, gib, dass wir die Deinen bleiben in Zeit und Ewigkeit. Amen.